Mobility is the key. Wer sprintet, braucht stabile Sprunggelenke. Wer wirft, merkt jede Belastung in der Schulter. Und wer viel läuft, kennt das Ziehen in den Knien. Ich selbst merke das manchmal bei etwas längeren Läufen. Und Gelenke sind einfach die Grundlage für jede Bewegung, egal in welcher Disziplin. Und genau deshalb habe ich mir die Mobility-Routine von Avea genau angeschaut. Das Duo aus Mobilizer und Kollagen-Activator wurde entwickelt, um Entzündung zu reduzieren, die Beweglichkeit zu verbessern und die Regeneration nach harten Sessions zu beschleunigen. Der Mobilizer sorgt für geschmeidige Bewegungen und weniger Steifheit. Und der Kollagen-Activator unterstützt deine Kollagenproduktion, damit deine Gelenke auch langfristig belastbar bleiben. Und das Beste, Avea steht auf der Kölner Liste. Getestet, geprüft und somit sicher für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Ich habe es getestet und wenn du deine Gelenke fit halten willst, probier es aus. Mit meinem Code ATHLET15 bekommst du 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Avea, Schweizer Qualität für deine Gelenke. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes.
Viele sagen ja auch irgendwie, wir sind in einer Konkurrenzsituation, auch zwischen Vereinen, also das sehe ich ja überhaupt nicht. Wir müssen alle an einem Strang ziehen und wollen die Leichtathletik insgesamt verbessern.
In der Leichtathletik und im Leistungssport insgesamt muss ich was tun. Oft sind es neue Ideen und mutige Konzepte, die den Unterschied machen. Klaus Detloff, ehemaliger Olympiateilnehmer und der Kopf hinter Germany Athletics, hat genauso einen neuen Ansatz auf den deutschen Markt gebracht. Sein Franchise-System für die Leichtathletik sorgt für Begeisterung, aber auch für Diskussion. Wohin führt dieser Weg? Und könnte eine eigene Leichtathletikliga die Lösung für viele Probleme sein? Das klären wir in dieser Folge.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann, ja, herzlich willkommen, Klaus.
Dankeschön, Benjamin.
Ja, es freut mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist, denn ich habe dich ja eben auch schon so ein bisschen im Intro angekündigt. Und ich glaube, den meisten sagt die Marke Germany Athletics mittlerweile auch was. Und ich würde sagen, spätestens seit dem Wechselzeitraum 2024, 2025 und dem Podcast Bestzeit, in dem du vor einigen Wochen zu Gast warst, ist das Franchise-System von deinem Verein relativ bekannt, zumindest auf dem Papier. Und deswegen habe ich gesagt, ich würde mich freuen, wenn du heute hier auch im Podcast mit am Start bist. Und so meine erste Frage an dich ist, als du jetzt auch die vielen Namen gesehen hast, die im Wechselzeitraum dann zu den verschiedenen Vereinen von Germany Athletics gekommen sind, was war so dein erster Gedanke oder dein erstes Gefühl?
Also ich habe ja nicht irgendwann mal raufgeschaut und Namen entdeckt, sondern jeder hat sich ja bei mir gemeldet im Vorfeld und ich kannte ja dann auch entsprechend die Interessenslage und auch die Anfragen und wusste natürlich auch dann, was klappt und was nicht klappt oder wo man dann zugegriffen hat, was heißt zugegriffen, also wo dann der Athlet, die Athletin sagte, ich möchte kommen und wir haben es ja ermöglicht, in jedem Fall, wenn es passte, so. Aber die Frage war, ich hatte im September oder im August, also noch vor der Wechselfrist, nie und nimmer daran geglaubt oder was heißt mir vorstellen können, dass es so eine Welle schlägt und dass so viele Anfragen kommen.
Man kann im Prinzip sagen, du hast da einen Nerv getroffen bei vielen Athletinnen und Athleten.
Ja, das würde ich mal unterstreichen, doppelt unterstreichen. Also das ist das, was ich eben auch aus vielen Einzelgesprächen herausgehört habe. Man hat sich wirklich gefreut, dass da jetzt irgendwas passiert oder irgendwas angeboten wird. Zumindest, dass man eine Alternative hat gegenüber der Ist-Situation, die man gerne auch mal kennenlernen möchte. Ja, und ich habe da, glaube ich, gar nicht viel gebraucht, um die Athletinnen und Athleten zu überzeugen, dass sie bei uns sich gut aufgehoben fühlen dürfen.
Wir gehen gleich nochmal so ein bisschen genauer drauf auf die verschiedenen Einzelvereine ein und vielleicht auch so den einen oder anderen Namen, der jetzt auch mittlerweile bei Verein von Germany Athletics mit am Start ist. Magst du vielleicht mal vorne einsteigen, wann und weshalb bei dir irgendwann diese Idee von diesem Franchise-System ins Leben gerufen wurde?
Also die Idee von Germany Athletics als Franchise-System ist tatsächlich noch relativ jung. Das ist vielleicht ein Jahr her oder eineinhalb Jahre her. Gestartet ist das Ganze mit Cologne Athletics, ja, also Köln und Leichtathletik. Anlass war, wenn ich jetzt mich zurückerinnere, mit Sicherheit auch ein Hauptanlass war Besuch bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock. Frag mich jetzt nicht, welches Jahr, wo ich festgestellt habe, dass aus der Millionenstadt Köln also recht wenige Athleten vor Ort waren. Nun war ich ja selber die letzten Jahre auch in einem Kölner Leichtathletikverein und habe das ja schon an der Basis dann auch kennengelernt in Köln. Aber das hatte mich dann doch überrascht, dass so eine Millionenstadt mit so einem Potenzial, also recht wenige jugendliche Starter bei deutschen Meisterschaften hat, aufweisen konnte. Nun kannte ich aber, wie gesagt, auch die Kölner Szene und das war dann auch nicht mehr so verwunderlich. Und da kam die Idee, machen wir doch mal etwas, um da Schwung reinzubringen, ja, in Köln Schwung reinzubringen und das Potenzial mal freizulegen, zu heben, wie auch immer. Und nun muss man auch feststellen, dass in Köln es also wirklich eine sehr überschaubare Zweier-Dreier-Gruppe damals gab, die am Wettkampfgeschehen teilgenommen haben als Vereine. Das ist ja in anderen Großstädten durchaus anders. Wenn ich mal nach Berlin schaue, das sind ja nun wirklich eher eine Vielzahl von Vereinen, die am Wettkampfgeschehen teilnehmen. Aber in Köln ist das eben überschaubar. Und hinzu kam auch, dass der Verein, in dem ich da war, auch sehr viele unzufriedene Eltern und Athletinnen und Athleten hatten im Jugendbereich, die sich auch irgendwie vorstellen konnten und wollten, dass wir mal eine andere Richtung einschlagen. So, dann habe ich dann den Nachbarverein kontaktiert und ja, im Grunde genommen war das irgendwie das Gleiche in Grün, wie auch immer. So, und dann habe ich gesagt, wenn wir das jetzt mal anders machen und dann auch tatsächlich einen neuen Club gründen, dann ist das nicht einfach nur ein Verein, den wir jetzt da installieren, sondern ich möchte eigentlich das, was ich aus 40, ja fast 50 Jahren Leichtathletik kennengelernt, erfahren habe, mal zusammentragen und mal schauen, wie können wir eigentlich das alles ein bisschen nicht nur anders, sondern auch besser und zielorientierter, systematischer, strukturierter machen. Wo sind die Baustellen? Wie kann man das ganze Konzept so nachhaltig und zukunftsorientiert, aber auch erfolgsversprechend aufsetzen? Und dafür braucht man auch ein bisschen freie Hand. Deswegen war relativ schnell klar, dass sie sozusagen eine Integration einem bestehenden Verein nicht diese Handlungsspielräume eröffnet, also muss man das neu machen. Und Nomen ist Omen, das ging ja gleich mit der Namensgebung los. Es war jetzt nicht ein MTV oder ein LTV oder was ich was, sondern das war jetzt einfach die Marschrichtung für die Leichtathletik als Ganzes und nicht für einen kleinen Standort mit einem neuen Verein und drei Übungsleitern und so und einem Vorstand und fünf Athleten, sondern wirklich, wie können wir ein Zeichen, ein Signal setzen in die deutsche Leichtathletik-Szene, die auch Aufmerksamkeit schafft und die auch Nachahmungseffekte reichen kann. So, und jetzt könnte ich loslegen und im Grunde genommen 2 Stunden über das Konzept referieren. Wir werden es ja jetzt auch ansatzweise machen. Aber nun, wenn du mich jetzt nicht unterbrichst, sage ich jetzt mal, was es ein Baustein ist. Ja, guck dir ja mal die Vereinslandschaft an. Ich habe gerade gesagt, wir hatten 2, 3, 4 Vereine, die da am Wettkampfgeschehen teilnehmen. Der Landesverband würde aber oder hat auf der Mitgliederliste, ich sag mal, 120 Vereine in Köln. Das sind alles Karteileichen, ja, alles Karteileichen. Die haben teilweise auf ihrer Homepage noch nicht einmal mehr Leichtathletik im Angebot. Und die, die es haben, die haben aber kein Trainingsangebot. Ja, das ist dann nur noch irgendwie auf dem Papier. Und da muss man sich die Frage stellen, wie kommt das? Also was ist eigentlich der Anlass? Ja, und natürlich haben wir öfter immer dann auch die Situation, dass es an Übungsleiterinnen und Übungsleitern fehlt. Ein ganz klarer Engpass. Ja. Aber wenn man das genauer anschaut, dann fehlt es einfach auch so ein Stück weit an einer Anpassung der jetzigen gesellschaftlichen Themen, sage ich jetzt mal. Für zu meiner Zeit hat vielleicht Sohnemann oder die Tochter gesagt, ich habe Lust auf Leichtathletik. Und dann guckt die Mutti, wo der nächste Leichtathletikverein ist. Und dann heißt es ja hier, oh, der ist aber 30 Kilometer entfernt. Ja, egal, müssen wir irgendwie organisieren, kriegen wir hin. Ja, wenn ich heute dann diese Situation vorfinde, dann heißt es natürlich gleich, nee, geht überhaupt nicht, viel zu weit weg. Dann macht doch das, was hier vor Ort ist. Dann spielt auch Fußball oder das ist ein Handballverein. So, das heißt, relativ schnell ist doch deutlich, dass man die Angebote mittlerweile dahin tragen muss, wo die Kinder und die Jugendlichen leben und wohnen. Praktisch vor die Haustür. So, und dann bin ich schon dabei, dass viele Versuche von Vereinen, junge Leute für den Verein, sag ich mal, zu gewinnen, schon daran scheitern, dass sie einfach keine halbe Stunde mit dem Bus fahren wollen, ja, oder auch keine Eltern haben, die da hin und her fahren. Und so bleibt jeder Verein eigentlich in seinem Einzugsbereich von 1, 2, 3 Kilometern hängen. Ja, und wenn wir hier Leichtathletik etwas größer aufsetzen wollen im Nachwuchsbereich, dann muss ich eben dezentral denken und flächendeckend denken. So, und das ist eben ein ganz wesentliches Konzept oder Bestandteil unseres Konzeptes, die Standorte stärken. Ja, wir haben hingeschaut, wo ist eine Bezirkssportanlage, wo kann man, ich kann ja Leichtathletik auch Wald- und Wiesenmäßig betreiben, ist ja das Gute an der Sportart. Ja, ich muss ja nicht immer einen Wurfplatz haben oder eine 400 Meter Rundbahn. Ich kann ja auch Leichtathletik laufen, springen, werfen, auf eine Wiese machen. So, aber es gibt es ja auch die Sportanlagen. Und dann habe ich geguckt, gibt es da auch einen Verein, den man reaktivieren kann oder motivieren kann oder unterstützen kann oder eben oder eine Schule. So, da bin ich ja schon im ganzen Bereich Schulsport. Das muss man sowieso machen, weil das ist das nächste Thema, vor zig Jahrzehnten hat man dann praktisch gesagt, jetzt habe ich um 13.15 Uhr Schulschluss, ja, und dann gehe ich um 16 Uhr zum Training in den Verein. Also jetzt habe ich um 17 Uhr Schulschluss, da will keiner mehr irgendwo noch hinlatschen, ne? So, ja. Das ist so, bis der Tag ist vorbei, ja. So, das heißt, ich muss ja auch, was die Trainingsorte angeht, auch die Trainingszeiten nehmen und mal anpassen an die neuesten Begebenheiten, sage ich jetzt mal, und schauen, dass ich ein Vereinstraining oder ein Sporttraining auch während der Schulzeit im offenen Ganztag anbiete. Da brauche ich dann relativ schnell den Link zur Schule, also auch eine Schulkooperation oder zumindest eine Partnerschaft mit einer Schule, um das auch gewährleisten zu können oder aufbauen zu können, weil die freien Zeiten sind da. Und das geht nicht nur für eine temporäre sechswöchige AG. Ja, das ist, man kann da wirklich auch das Training hauptsächlich dann installieren. So, und das ist eben auch, wie gesagt, ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Basiskonzeptes in Kooperation. Das ist also wie eine Leitgemeinschaft oder eine Startgemeinschaft, aber eben mit dem feinen und wichtigen Unterschied, dass die Identität des Heimatvereins, sozusagen des Standortvereins, nicht verloren geht, sondern gestärkt wird. So. Und wir Hilfe anbieten, Unterstützung anbieten, das ist ja je nach Reifegrad, sage ich mal, dann auch sehr unterschiedlich, sei es aus einem Trainerpool heraus Übungsleiterinnen, Übungsleiter zu stellen, oder sei es eben auch finanziell zu unterstützen, damit Wettkampfsport betrieben werden kann. Sei es auch als Know-how-Träger beiseite zu stehen, ne? Oder eben auch bei Null wieder anzufangen. Und so haben wir jetzt in Köln innerhalb von 3 Jahren einige Vereine, da war eine tote Hose, und jetzt sind da 120 Mitglieder und haben 2-3 Mal die Woche Training an jedem Standort vor der Haustür. Die Leichtathletik-Szene oder die Leichtathletinnen und Leichtathleten sind jetzt auf Cologne Athletics, auf Germany Athletics aufmerksam geworden, weil sie in der Wechselbörse die Vielzahl gesehen haben. So, was wir, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also was wir tatsächlich in Köln und jetzt mittlerweile auch in anderen Städten umsetzen, das ist ja wirklich pure Basisarbeit. Das ist wirklich ganz, ganz unten an der Basis harte, harte tägliche Arbeit. Da, die Voraussetzung zu schaffen und auch natürlich zu finanzieren, um diese Trainingsangebote vor Ort an verschiedensten Standorten anzubieten. So, und das nächste ist ja praktisch nicht nur dann die Kinder auf uns aufmerksam zu machen über Schulkooperation oder, sondern eben auch das Thema der Übungsleiterin, Übungsleiter zu bedienen, sage ich jetzt mal. Oder wir haben durchaus viele Talente noch in U12, U14, aber wir haben oftmals eben, sagen wir mal, Freizeittrainerinnen und Trainer, ja, und die selber auch gar keine Ambitionen haben, am Wochenende noch Wettkampfbetreuung zu machen. Und da gehen die Talente in einer Gruppe mit 20, 30 anderen Kindern oftmals unter, ja, und sind dann irgendwann demotiviert oder einfach auch gefrustet und hören dann auf oder gehen woanders hin, zu einer anderen Sportart. Und wenn ich dann noch Vereine vorfinde, das ist ja auch nochmal fast die Hälfte aller Vereine an der Basis, die zwar U8, U10, U12 anbieten, aber keine U16, U18 mehr. Und ich bin in der U14 angekommen, dann denke ich ja auch, hier an diesem Standort hört die Welt jetzt auf. Ja, also da habe ich ja nichts mehr. Wie kann ich mal nach vorne gucken, nach oben gucken? Ich sehe keinen mehr, der da rumläuft, der älter ist als ich. Also hört die Leichtathletik wohl auch auf. Ja, und dann wechsle ich wieder woanders hin. So, und das ist der Mittelbau, sage ich jetzt mal. Auch große Herausforderung, dort die Lücken zu schließen oder zu füllen mit Ressourcen letzten Endes, um da auch wieder eine Perspektive zu bieten. Die dritte Reihe ist dann, oder dritte Phase ist dann, das kennen wir ja auch schon von früher, wenn man dann mit 16 in die Disco ging, auch wieder aufgehört. Mittlerweile ist das Disco-Leben, glaube ich, nicht mehr so attraktiv, aber da hat man entsprechend dann eben seine Handys und seine Communities. Aber wenn ich mit der Schule fertig bin, muss ich auch mir die Frage stellen, mache ich jetzt mit dem Sport weiter oder nicht? So, und dann sind wir ja hier, sage ich mal, dann eher beim Leistungssport dann angekommen, weil die meisten haben ja eh früher schon aufgehört. Und dann muss man eben sagen, auch Leistungssport in Deutschland ist eben Ehrenamt. Ja? Ehrenamt für Trainer und Ehrenamt für Athleten. So, und wenn man da nicht entsprechenden Rückhalt hat in jeglicher Beziehung, dann sagt man auch, ich höre auf. So, und dann haben wir noch ein leistungsorientiertes Belohnungssystem. Und wenn ich da nicht jedes Jahr von Neuem irgendwelche Kriterien und Normen erfülle, bin ich auch raus. So, das heißt, da muss man auch mal nachbessern. Und so kommen wir ja zu der bedarfsorientierten Athletenförderung. Und da sind wir dann, ich sag mal, im zweiten, dritten Jahr angekommen. Ja, und das ist das, was in der Szene, sage ich jetzt mal, eben Stichwort Wechselbörse, dann auch endlich über die Kölner Stadtgrenzen hinaus angekommen ist. Ja, ja, was, klar, was interessiert sich jetzt einer aus Hamburg oder aus Rostock für die Basisarbeit in Köln? Ne? So, aber sie war eben da und sie ist wichtig und sie muss auch gemacht werden. Kein Spitzensport ohne Breitensport und kein Breitensport ohne Spitzensport, sagt man ja so schön, das stimmt aber auch. Ja, jeder bedingt einander. So, wir müssen aber auf der anderen Seite auch schauen, dass wir ein Stück weit den Leistungssport auch nochmal etwas trennen vom Breiten- und Wettkampfsport, sage ich jetzt mal. Da können wir vielleicht da gleich nochmal drauf zu sprechen. So, jetzt ist das in Köln, sage ich mal, irgendwann auch umfänglich sozusagen umgesetzt worden. Und dann habe ich dann natürlich sowieso Kontakte und sehe das ja auch auf Landesebene, was in anderen Städten passiert, und gucke dann einfach ein bisschen nördlicher rein abwärts, und da war Düsseldorf, und das war dann auch nicht das, was Düsseldorf zu leisten vermag, was dann als Output rauskam, aus meiner Sicht zumindest. Andere können das ja anders bewerten, aber ich bin da eben auch sehr leistungsorientiert in der Analyse, und dann geht es schon darum, was aus Talenten dann wird und wo findet man sich in der Männer- und Frauenklasse dann auch wieder auf dem Podest oder nicht auf dem Podest. So, und dann kam eben die Idee, nicht ja nahtlich das ganze Cologne Athletics Konzept eben auch auf Düsseldorf zu übertragen und mit Düsseldorf Athletics. So, und dann ist man sozusagen schon mal zu zweit, ja, hat man eine Schwester oder einen Bruder, und dann geht es eben auch so ein bisschen weiter, und danach kam dann Frankfurt Athletics, Ostwestfalen-Lippe Athletics, Munich Athletics. Jetzt haben wir Leipzig Athletics gegründet, Berlin Athletics ist jetzt ganz frisch, vor einer Woche gegründet worden, hat noch nicht aufgehört, wird noch weitergehen. Und da mit dieser Ausgründung oder ich sag mal Ausweitung kam dann eben auch die Idee, nun brauche ich ja irgendwie mal eine Klammer um das Ganze herum, also irgendeinen Namen, der das hält, eine Dachmarke. Und da wir ja immer das Prinzip verfolgen, Stadt oder Metropolregion und Sportart, liegt es ja nahe, dass dann praktisch dann darüber hinaus auch das Land und die Sportart dann die Klammer darstellt, also Germany Athletics. Das ist in keinster Weise, sage ich mal, in irgendeiner Weise der Anfang von einem neuen Verband oder so, sondern es ist einfach nur in der Tat die Dachmarke unserer Clubs oder Athletics-Clubs letzten Endes.
Ich sag mal, eine gute Idee zu haben und ein Konstrukt zu erstellen, vielleicht auch aufs Papier zu bringen, ist das eine. Aber dann auch noch eine Vielzahl an Menschen davon zu überzeugen, ist ja das andere. Weil ich sag mal, die Strukturen in der deutschen Vereinslandschaft, die sind ein Stück weit eingefahren. Und nur weil das dann in einem Verein oder in einer Stadt funktioniert hat, könnte ich mir vorstellen, ist dann so erstmal das Feuer in den anderen Städten vielleicht noch nicht so da, so das gleiche Konzept aufzuziehen. Deswegen so meine Frage, wie hast du es geschafft, dann nach Düsseldorf auch in anderen Städten so viele Leute dann auch dazu zu motivieren, ich sag mal, sich diesem Franchise-System, diesen Verein anzuschließen? Weil es funktioniert nicht nur mit ein, zwei Personen in diesen Städten, sondern, und das kannst ja auch nicht alles du leisten. Also das ist ja dann, steht ja auch nochmal auf einem ganz anderen Papier, die Leute dann von diesem Konzept zu überzeugen und dann auch in den anderen Städten so das Ganze ins Leben zu rufen. Also wie ist das so ins Rollen gekommen? Weil ich sag mal, wenn es erstmal so einen Drive angenommen hat, dann wird es wahrscheinlich vielleicht auch fast zum Selbstläufer. Aber wenn man erstmal, bevor man diesen Punkt überschritten hat, ist ja auch viel Überzeugungsarbeit drin, oder war es dann doch häufig so, dass diese Idee bei vielen auch sofort gezündet hat?
Also jetzt sind ja schon ein paar Monate wieder vergangen, stelle ich fest, weil ich in der Tat ja so wirklich tägliche Anfragen bekomme und Kontaktaufnahmen, dass durchaus ähnliche Ansätze, vielleicht etwas abgespeckter, ja, aber so in den Köpfen vieler Personen deutschlandweit auch schon drin sind, aber mangels Gelegenheit, Ressourcen, wie auch immer, nicht umgesetzt werden konnten.
Auch Mut, ja,
weil letzten Endes, ich meine, Innovationen in der Wirtschaft floppen zu 90%, müssen ja auch immer so ein Stück weit nicht nur angebotsinduziert sein, sondern auch nachfrageinduziert. Und wir haben natürlich tatsächlich eine sehr steife, träge Konstellation, nicht nur in der Leichtathletik auf Verbandsebene, sage ich mal, sondern auch wirklich heruntergebrochen auf Vereinsebene und auch in anderen Sportarten. Da ist in der Tat wirklich auch Mut gefragt. Und wenn man mutig sein will, muss man auch ein Stück weit den Rücken frei haben, muss man auch etwas unabhängig sein und dickes Fell haben, und da kommt einiges zusammen. So, das ist, für viele ist es einfacher zu sagen, ich mache mit, ja, als ich vorausgehe. Ne, so. Aber du hast es richtig gesagt, nützt ja auch nichts, wenn ich jetzt irgendwie mit dem Schwert in der Hand und der großen Ausrüstung auf meinem hohen Ross einen Kilometer vorauseile. Ich brauche ja nicht eine biertrinkende Mannschaft im Zelt hinten, sondern ich brauche ja eine Mannschaft, die mitmacht. So, und wenn aber schon im Geiste, sage ich mal, eine gewisse Einheit besteht und man die Voraussetzung auch schaffen kann, dass es dann auch immer ein bisschen eine kleinere Hürde ist, für den Einzelnen mitzumachen, dann kommt da schon ordentlich was zusammen. So, und jetzt haben wir natürlich, und da ist ja relativ simpel, natürlich polarisiert, ja, Innovation auch. Ne? Und ich sage ganz bewusst Innovation, weil was wir machen ist Innovation, ich will jetzt nicht sagen revolutionär, aber vielleicht tut es nachher auch das auch, ja. Wir haben natürlich eine Masse, die, und das ist auch menschlich, Veränderung ist erstmal für jeden bedrohlich oder für viele bedrohlich. Und man muss sich dann, erzeugt auch Reaktanz letzten Endes so. Und diese freien Radikale, sage ich jetzt mal, aufzusammeln, das war natürlich am Anfang etwas mühsam. Aber mit mehr Lautstärke und Buntheit hat man die eben auch erreichen können. Und dann sind sie auch aus ihren Löchern gekommen, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es eben sehr viele Mitstreiter. Also da muss immer noch aufpassen. Viele schreien dann auch Hurra, aber die sind auch relativ wieder schnell weg. Ja, also die kommen schnell und gehen auch schnell. Das kennt ja auch jeder aus seinem persönlichen Kontext, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich auch immer nochmal, wir sind ja recht dynamisch, ja, wirklich sehr, sehr wachstumsstark und dynamisch. Aber ich sage dann am Ende immer, man muss nicht nur den ersten Schritt gehen, man muss auch den ersten Schritt schnell gehen. Ja, und wenn ich am Bäumchen schüttel, dann fällt Obst runter, ja, und natürlich auch vieles faule Äpfel. Aber die Selektion oder die Effizienz, die kommt dann später erst, ja, erstmal alles mitnehmen. Weil, wie gesagt, eine gewisse Unabhängigkeit ist schon vonnöten, die ich Gott sei Dank auch mitbringe, um auch sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, weil man ist natürlich auch geneigt oder man wird ja auch, sage ich mal, von vielen dann versucht zu überzeugen, dass das nicht so ist. Es gibt ja viele, die genau wissen, ja, wie es der dritte, vierte, fünfte Schritt zu sein hat, aber natürlich niemals den ersten alleine gehen. Das sind auch so die Besserwisser. Aber man ist natürlich dann auch immer, man muss vorsichtig sein, dass man dieses Ziel nicht zu sehr aus den Augen verliert. Der Weg dorthin kann mal durchaus ein paar andere Richtungen aufweisen, aber dieses Einlullen und Verwässern und Kompromisse und so weiter, da muss man schon ein bisschen achtsam sein, dass es dann nicht Überhang nimmt. Da muss man auch tatsächlich dann Konsequenz zeigen. So. Und das machen wir, ich glaube, sehr, sehr deutlich. Und das ist aber auch gut und das ist auch erfolgversprechender als alles andere. Denn die kennen wir ja auch, sei es jetzt Systeme, Einheiten oder eben auch einzelne Personen. Ich kann da schon aus dem Stegreif einige nennen, 40 Jahre DLV-Geschichte zum Beispiel, die größten Kritiker. Und dann sind sie aufgenommen und eingelullt und dann waren sie wieder still. Ja, so. Und das, ich will jetzt nicht sagen, wir sind ja nicht Kritiker hier im Ganzen, aber natürlich muss man auch bestimmte Situationen kritisch betrachten dürfen und auch analysieren und auch entsprechende Alternativen auffahren. Und das tun wir. Und wir haben dann die ersten 2-3 Jahre, waren wir vielleicht noch etwas regional unter uns. Jetzt sind wir überregional sichtbar. Und das ist tatsächlich auch aus meiner Sicht genau das, was die Leitik gebraucht hat. Wenn man nicht so weitermachen möchte wie bisher, sondern sich neue Ziele setzen möchte und höhere Ziele setzen möchte. Und die Resonanz zeigt es und bestätigt das auch. Ja, also die, natürlich wissen viele auch, und das sage ich ganz offen und ehrlich, dass ich mit denen nichts Neues bewegen kann. Ja, kann ich nicht therapieren, betreuen. Die sind einfach dann auch für den neuen Weg, ja, nicht zu gebrauchen, auf gut Deutsch, ist einfach so. Und das wissen manchmal auch welche intuitiv, ja, instinktiv, ja. Ich habe es ja bei anderer Gelegenheit auch gesagt, wir haben ja einfach die Situation, dass viele nicht für den Sport, sondern vom Sport leben und dann haben sie ihre Schulterklappe und ihr Zeichen auf der Stirn und das wollen sie natürlich nicht abgeben und eine Vorstandsposition oder wie auch immer. So, und dann bleiben sie auch dran, ja, und dann ist alles andere ist dann nicht gut und nicht besser und da gibt es eben eine Strategie zu verhindern. Also da kann ich jetzt auch der DLV ist mittlerweile aus meiner Sicht in vielen Bereichen da angekommen, ja, selber nichts machen, in Anführungszeichen, aber auch noch verhindern wollen, dass andere was machen, damit es nicht so auffällt, dass man nichts macht, ja, so, diesen Spruch kannst du auch gerne bringen, also, das ist so, aber das bezieht sich nicht nur auf den DLV, das sind auch andere Verbände, das ist auch in der Wirtschaft so, auch bei Behörden und so weiter, dieses Trägheitselement, ja. Oder das ist einfach wirklich manchmal nicht auszuhalten und dann fragt man sich, also komm, liegt doch irgendwie vor dir, greif doch mal zu, mach doch mal einfach was und dann sind wir aber auch wirklich hier in so einer Kultur eingebettet und das ist ja auch Deutschland typisch, so eine Misserfolgsmeider-Kultur, ja, bloß nicht machen, könnte ja schief gehen, so und in anderen Ländern haben wir eben nochmal einen anderen Drive, ja, dann sagt man, komm, Erfolgssucher, ja, mach einfach, es könnte ja, oder es wird klappen und wenn es nicht klappt, dann machst du noch was zweites Mal und so weiter, so, aber wir müssen schon irgendwie uns bewegen, weil ich sag mal, unabhängig davon, ob ich jetzt den Medaillenspiegel bei Meisterschaften anschaue oder bei Landesmeisterschaften, Kreismeisterschaften gibt es ja gar nicht mehr, ja, oder eben auch, sag ich mal, was nachkommt, ja, Wenn wir jetzt nichts machen, dann sind wir ja wirklich immer weiter unten. Und vor allen Dingen ist es ja das eine, meine Generation oder ich sag mal jetzt die 50, 60, 70-Jährigen, nimm auch noch die 40-Jährigen, die, die haben ja noch gelernt und es kennengelernt, wie Leichtathletik bunt, stark, laut, interessant sein kann, volle Stadien. So, und was du gelernt hast, was du kennst, vermisst du ja auch, wenn es nicht mehr da ist.
Ja.
Die nächste Generation, die kennt das ja gar nicht mehr. Also diejenigen, die jetzt 20 Jahre alt sind, nehmen wir mal die letzten Großen, das war ja vor der Jahrtausendwende, die jetzt so 20, 25 sind, die haben es ja gar nicht kennengelernt. Das ist genauso wie, die haben keine DDR kennengelernt, ja. Können sie auch nicht mehr. So, und die haben auch nicht diesen Leichtathletik, ne, in dieser Pracht kennengelernt. So. Und wenn sie es nicht kennen, vermissen sie es auch nicht. Und wenn sie es nicht vermissen, dann haben sie auch kein Motiv, was wieder herbeizuführen oder anzustreben. Ja, und deswegen haben wir, glaube ich, nicht mehr allzu viel Zeit, um wieder das reinzubringen in die, ich habe ja mal gesagt, geile Sportart Leichtathletik, ja, was alles schon mal da war. So. Aber immer auch realistisch bleiben, ja, wir werden nicht mehr international irgendwie im Medaillenspiegel da 50 Golde abholen und so ein Kram. Also das ist ja einfach alles viel internationaler geworden. Da muss man realistisch bleiben. Aber wir haben einfach auch nicht nur eine mangelnde Spitze oder Top-Athleten, wir haben auch die zweite Reihe ist ja ganz dünn mittlerweile, ja, und Nachwuchs auch. Also insofern muss man jetzt beginnen und nicht noch irgendwie Jahre warten, bis alles irgendwie anders angeblich besser bestellt ist.
Du hast ja eben auch so ein Stück weit darüber gesprochen, man darf das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich habe mir da als Überschrift bei dir aufgeschrieben, bei dir geht es ja so grundsätzlich um eine neue oder andere Haltung zum Leistungssport, oder?
Ja. Also ich sag mal, das Ziel, das wird ja auch selten gemacht jetzt mittlerweile, im Leistungssport auch nicht, mal zu planen, ja, und mal wirklich, ja, sich einen Handlungsplan zu machen. Man ist ja so irgendwie so zufällig alles. So, man macht es einfach, weil man es gestern gemacht hat und vorgestern auch und so. Aber dann kann ich auch nicht 2, 3 Jahre später analysieren, ja, was besser oder was schlechter war und wo man noch dann ausbessern muss. So, wenn wir nur das verwalten, ja, und das ist ja mittlerweile auch, glaube ich, der Eindruck vieler, dass der deutsche Fachverband eigentlich nur verwaltet. Ja, dann haben wir bald nichts mehr zum Verwalten. Ja, kann man nochmal irgendwie auf dem Papier die Namen nochmal 5-mal raufschreiben, aber am letzten Endes haben wir nicht mehr viele. So, das heißt, wir sind doch nur dann zukunftsfähig, wenn wir jetzt die Türen öffnen und viele, viele, viele neue Gesichter reinbekommen. So. Es gibt ja auch, der Vorteil der Leichtathletik ist ja durchaus, wir haben ja eine relativ große Zeitspanne des Eintritts in die Leichtathletik mit Chance auf international erfolgreich.
Ja.
Ich kann auch mit 18, 19, 20 Jahren noch dahin kommen und trotzdem dann 5 Jahre später erfolgreich sein. Bin ich beim Turnen und mit 12 Jahren fällt mir ein, jetzt mache ich mal Turnen, ist alles vorbei, ja, dann ist es zu spät. So. Das heißt, wir müssen ja nicht nur unten anfangen, ja, mit U8, U10, Grundschule und so weiter. Wir können uns ja auch mal öffnen, quer. Ja. Wo bleiben denn Konzepte mit Kooperationen anderer Sportarten, Fußball, Rugby, Football, wo du auch Läden hast, die Leistungssport machen wollen, aber mit dem Ball einfach nicht mehr schnell genug sind. Ja. So, die hören alle mit ihrem Sport. Nachwuchsleistungszentren der Fußballprofis, ja, also der Profivereine, die hören ja alle auf dann, so, wenn die ausgesortiert werden. So. Warum öffnen wir uns da nicht hin? Ja, und das können wir machen. So, das ist auch ein Bestandteil unseres Konzeptes letzten Endes.
Weil in dem anderen Interview vom Bestzeit-Podcast ging es ja aber auch darum, so eine Haltung zum Leistungssport innerhalb der Vereine, aber auch bei den Athleten, ja, also dass man ein ganz anderes Selbstverständnis für sich, für den Verein, für den Sport auch nochmal bekommt. Dass du da vielleicht nochmal genau drauf eingehst, weil das fand ich in dem Interview auch extrem spannend.
Ja. Das war deine Eingangsfrage eben und ich bin ein bisschen abgedriftet.
Wobei das natürlich die Punkte, die du aufgeführt hast, natürlich auch sehr, sehr wichtig sind. Auch gerade diese Akquise von Talenten, die in anderen Sportarten aktiv sind. Also bei mir war es ähnlich, ich bin mit 18 zur Leichtathletik gekommen, war davor relativ erfolgloser Fußballspieler und hatte dann doch zumindest in der Leichtathletik die Möglichkeit, dann nochmal bei den Deutschen im Finale zu stehen oder bei dem einen oder anderen internationalen Meeting da zu sein. Und da gibt es genügend Beispiele, bei denen es dann noch viel, viel weiter ging. Vor kurzem war Arthur Bolden im Podcast zu Gast. Er ist auch relativ spät zur Leichtathletik gekommen, ist dann noch Weltmeister geworden. Also das ist genau dieser Punkt, den du ansprichst, dass man nicht nur Kinder- oder Jugendalter eine Förderung oder eine Talentsichtung da an den Start bringt, sondern eben auch in der Altersgruppe bis 18, halte ich, glaube ich, auch für einen wichtigen Punkt und das eben auch planmäßig und zielgerichtet zu machen. Aber tatsächlich, mir wäre es auch wichtig, oder ich fand deinen grundsätzlichen Ansatz zur Haltung von Leistungssport bei Vereinen, aber auch bei Athleten, dass du da auch nochmal drauf eingehst.
Also was ist Leistungssport? Was ist Hochleistungssport? habe ich ja gesagt, jetzt ja eigentlich eine Zahl einfach so in den Raum geschmissen, aber ich bin davon überzeugt, einfach auch Erfahrung mittlerweile. Wir haben, ja, eigentlich nur ganz, ganz selten tatsächlich eine Konstellation des gesamten Teams, sage ich jetzt mal, Athlet, Trainer, drumherum Dienstleister, Verein etc., wo wir wirklich sagen können, das ist ausgerichtet auf Produktion von Hochleistungssport. Ich habe es vorhin einmal kurz angesprochen, wer hier denn mit 18, 19 Jahren sich dann doch weiterhin für Sport interessiert und den auch ausüben möchte, das ist dann oder Leistungssport betreiben will und auch vieles zurücksteckt und zurückstellt, dann weiß er genau, er macht das jetzt ehrenamtlich. Ja, so, das ist, man hat jetzt kein Beruf. Ja, es sei denn, man hat natürlich die Möglichkeit hier bei, ich sag mal, unseren beiden größten Sponsoren im Spitzensport, Bundeswehr oder Bundespolizei. Und dazu kommen aber diesen Berufswunsch haben dann auch nicht alle, ja, verständlicherweise.
Und die Hürde ist halt auch eben sehr hoch.
Die Hürde ist hoch, ja. Bundeswehr ist auch nur ein auf Sicht navigieren und Polizei ist natürlich die Ausbildung vorweg auch ziemlich, ja, energiefressend, in Anführungszeichen. So. Aber ich würde mal in der Tat, oder ich trenne mittlerweile, und das ist auch eher auch die letzten Jahre nochmal ein bisschen klarer geworden, auch aufgrund vieler Gespräche mit den Athleten, die jetzt auch in der Wechselbörse zu sehen sind oder zu sehen waren. Ja, wir sprechen sehr schnell von Leistungssport, wir sprechen sehr schnell vom Wettkampfsport, wir sprechen sehr schnell von Teilnahme an deutschen Meisterschaften und so weiter. Aber das ist aus meiner Sicht in vielen Bereichen und bei vielen Gespannen, Trainer, Athlet, nicht das, was wirklich dahin führt, ja, was wirklich dann letzten Endes dazu führt, dass ein Athlet die Chance hat, international mitzumachen, ja, damit mit irgendwo Richtung Endkampf oder noch besser sogar Podest zu erscheinen. Ich sag mal so ein bisschen aus der Philosophie, Immanuel Kant hat schon mal, war ja 300 Jahre jetzt letztes Jahr, unterschieden in der Ethik zwischen vollkommenen und unvollkommenen Pflichten. So, und ich würde mal sagen, wir haben doch überwiegend den unvollkommenen Leistungssport. Und meine Zielsetzung ist, alles dafür zu tun, dass wir einen möglichst vollkommenen Leistungssport anbieten können. Ja? Zumindest den Boden bereiten und die Rahmenbedingungen schaffen. So, was gehört dazu? Dazu gehört, dass wir zum Beispiel eben auch etwas tiefer runtergehen, altersmäßig. Nicht irgendwie anfangen ab NK1 und dann mit 20 Jahren ist dann der Bundestrainer oder die Bundestrainerin da und dann jetzt wird's ernst, so ungefähr. Sondern für viele wird es ja schon vorher ernst. Also wenn ich diese Bestimmung für mich habe, die Berufung für mich habe, dann weiß ich auch schon mit 14, 15, dass ich Leistungssportler oder Olympiateilnehmer werden möchte. Ja, das ist jetzt nicht so weit hergeholt. Das ergibt sich nicht erst nach der Schule. Ja, das ist schon ein bisschen früher. Aber die Situation ist, dass ich mich dann meistens mit 15, 20 anderen dienstags und donnerstags auf dem Platz tümmel, ja, und eigentlich keine Sonderbehandlung erfahre. Das geht noch nicht einmal darum, dass ich jetzt schon 1,70 Meter springe statt 1,40 Meter. Das geht einfach darum, und das ist, wie auch an der Börse, ist einfach Psychologie. Also wir müssen eben auch schauen, wo ist eine intrinsische Motivation bei den jungen Sportlern. Und ist sie so gereift oder so schon entwickelt, dass wir darauf uns verlässlich oder dass sie verlässlich und nachhaltig ist. Das ist sie in vielen Fällen. Das kann man sehen, das kann man spüren. Und da steckt auch dann das Elternhaus dahinter, die Eltern. Mir geht es nicht darum, das habe ich alles zu Genüge erlebt, auch im Fußballverein, da war ich auch mal Vorsitzender oder auch gerade im Bereich Lauf, ja, wo dann super ehrgeizige Eltern ihr 12-jähriges Kind da hin und her schrubben, ja, weil die irgendwelche Medaillen holen sollte, die sie selber nicht erreicht haben. Sondern man weiß ja dann aus Gesprächen, wo alles passt und alles stimmig ist, ja, sozusagen. Ja? Und deswegen nicht diesen Ballast, ich sage ganz bewusst, das ist mittlerweile Ballast. Also für diejenigen, die leistungssportorientiert sind, im Mittelbau, im Jugendbereich, ist dieses Vereinsleben und dieses Vereinstraining und diese Struktur dort Ballast. Wir haben ja mittlerweile eine Konzentration auf wenige Vereine. Wie gesagt, es gibt viele Vereine, die machen U8, U10, dann hört die Welt auf. Und es gibt eine größere Vereine, die machen dann stringent nach U16, U18. Aber mittlerweile meistens so, dass es eben den Trainer, die Trainerin für U14 gibt, dann für U16, U18. Alle 2 Jahre wechsle ich das Ganze und so weiter. So, und ich sage mal, ein altersklassenübergreifendes, disziplinspezifisches Leistungssportteam beginnt auch schon bei 14, 15 Jahren. Und für die gesunde Entwicklung ist es auch wichtig, dass die nicht dann schon glauben, sie wären hier ein ganz besonderes Talent, ja. Das haben wir ja oftmals früher gehabt. Da bist du irgendwie der Superstar gewesen auf dem Dorfverein, da stehst du jeden Tag in der Zeitung und dann kommst du in einen sogenannten Großverein und dann bist du noch eine Nummer 15. Und da sind ja viele dann auch dran kaputt gegangen, ja, weil sie einfach schon über Jahre hinweg gelernt haben, dass es sich alles um sie dreht, ja. So. Und für eine gesunde sportliche Entwicklung ist auch gerade wichtig, dass ich immer noch welche vor mir habe, die so ein bisschen mich abschirmen, ja. So. Jetzt habe ich aber natürlich viele Trainerinnen und Trainer, die sagen, was soll ich mit U14, U16, ja. Wir haben ja mittlerweile auch Jungtrainer, die noch keine Erfahrung haben und hingehen und die sagen, ich will Spitzensportler trainieren. Ja? Also wo kommt der her? Ne? Wir haben ja auch Bundestrainer, die eigentlich auch gar keinen Athletenzyklus irgendwie mal begleitet haben und wollen da auch die besten Athleten Deutschlands trainieren. Und wo das dann hinführt, sieht man ja auch teilweise. Es geht dann in einen großen Verletzungsstand oder in eine Verschlechterung. So, aber letzten Endes ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns da konzentrieren oder auch fokussieren und ein bisschen uns abnabeln und von dem, ich sag mal, nicht gar nicht Breitensport, sondern von dem täglichen Wettkampfsport, der so mittlerweile in der Jugend hier in Deutschland stattfindet, wo man eigentlich schon vorher weiß, dass 90% derjenigen, die da beteiligt sind, gar kein Interesse haben, mit 18, 19 Jahren das ganze Ding weiterzuführen. So, und diese Teams da zu bilden, und da spielt ja nicht nur das Sportfachliche eine Rolle. Da geht es ja auch tatsächlich um das, was später nur die Olympiastützpunkte als Dienstleister anbieten. Da geht es ja auch um sportpsychologische Betreuung. Da geht es auch um medizinische, physiotherapeutische Betreuung. Da geht es auch um Laufbahnberatung. Ja, natürlich sind Eltern interessiert, wenn sie ihr Kind begleiten wollen, unterstützen wollen, wie ist denn der Weg in den nächsten Jahren und nicht nur, wie ist der Weg in den nächsten Monaten. So, und wenn wir hier mal das Fass aufmachen mit Auslandsstudium, was ja in der normalen, also in der Gesellschaft, zivilen Gesellschaft sowieso zunimmt, ja, dass man sagt, ja, willst du irgendwie in der Wirtschaft Karriere machen, musst du mal ein Auslandssemester machen oder ein Auslandsstudium. So, das heißt, die duale Karriere zu planen, und die plane ich ja nicht mit 20, nachdem ich das Abitur habe, die muss ich ja vorher schon planen, auch wenn ich noch nicht alles in der Forschungswelt beisammen habe, aber auch eben die Möglichkeit, zum Beispiel ein 4 Jahre US-Aufenthalt einzubinden. Das muss vorbereitet werden. Das kann ich nicht irgendwie noch, ne, so 2 Monate nach dem Abitur und vor dem Semesterbeginn so machen. So, dass dieses Ganze, ne, so, und dann sind wir natürlich dran dabei zu erkennen, das lässt sich schlecht einbinden in einen bestehenden Verein. Also, ja. Da gibt es nicht die Fürsprecher und auch nicht die Unterstützung und auch nicht die Einsicht, ja, und das meinte ich ja auch, oder hast du auch angesprochen, die Haltung, ja, dass das eben notwendig ist, wenn ich die Karte Leistungssport ausreizen möchte. So, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch erstmal zu verstehen und zu begreifen, also wirklich zu begreifen, denn dann stellen sich viele, viele Weichen ganz anders, ja, und dann weiß ich auch, dass es nicht irgendwie sich von selbst ergibt, ja, so wie dann manchmal eben die Athleten erfahren haben, dass sie sagen, ich möchte aber jetzt hier auch mich irgendwie auf internationale Meisterschaften vorbereiten, und dann kriegt man als Antwort, ja, dann versucht das mal, dann macht das mal, ja, so, aber man bleibt irgendwie alleine, ja, so, das ist so, ja, so, also das, wie gesagt, kurz zusammengefasst, und das ist ein bisschen abstrakt, aber das heißt eigentlich auch, ist die Marschrichtung, wir müssen dahin kommen, dass wir den echten, vollkommenen Leistungssport für sich betrachten und für sich gestalten. Und der ist losgelöst im Grunde genommen von dem üblichen, was wir bisher kennen, Wettkampf und Leistungssport in der Vereinslandschaft.
Aber sind das auch tatsächlich auch alles Punkte, die mit, ich sag mal, bei euch bei dir in den Vereinen gelebt werden? Also, dass man tatsächlich auch die jungen Talente dann auch schon so konkret an die Hand nimmt, auch diese, ich sag mal, Planung von den weiteren Lebensbereichen, wie vielleicht schulische Weiterentwicklung oder auch das Studium oder eine Ausbildung, die dann zum Leistungssport oder zum Hochleistungssport passt, dass das im Dreier-Vierer-Gespann zusammen mit den Eltern, mit den Athleten, Betreuern besprochen wird?
Also, wir sind dabei, ja. Das sind ja alles auch Mosaikstücke, sage ich mal, die zusammengefügt werden müssen und auch mit Leben gefüllt werden müssen. Aber das ist natürlich, das ist das Ziel, so. Aber wir haben uns Ziele gesetzt und da war jeder überrascht, dass das relativ schnell erreicht worden ist. Und dann kann ich nicht jetzt aus dem 16-Jährigen schon 23-Jährigen machen innerhalb eines Jahres. Also muss ja schon so ein bisschen auch die Zeit haben, ne? Aber da arbeiten wir drauf hin, das bereiten wir vor und das konstruieren wir auch. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, bei den Mitstreitern insgesamt, jeder kommt ja irgendwie aus einer anderen, ja, aus einer anderen Ecke und ist anders sozialisiert. Und wir haben einfach die meisten Athleten und auch Trainer sind ja so, ich sag mal, über jetzt 2-3 Jahrzehnte sozialisiert, dass es für sie eigentlich fast wie eine neue Welt dann ist, ja. Und das ist auch nicht, müssen ja mal Vertrauen aufbauen.
Ja.
Deswegen habe ich ja, wir haben ja hier, du hast nochmal die Wechselbörse und ich hätte dreimal so viele Anfragen gehabt, wir hätten 150 Athleten holen können, aber die meisten haben dann wieder einen Rückzieher gemacht, weil sie mutlos, ja, sag ich mal, oder unsicher waren und irgendwie auch wenn vielleicht schon 3-4 Gespräche anders gehört haben und gesagt haben, naja, okay, ich warte erstmal ab, ja, wenn es dann nächstes Jahr noch da ist, das ganze Konstrukt, das ganze Gebilde, dann springe ich auf den Zug auf, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie riskieren, dass ich nach einem halben Jahr dann da wieder irgendwie vor dem Nichts stehe und so weiter. Also das heißt, man kann jetzt ja schon dran fühlen, was uns im Herbst 2025 blühen wird. Also letzten Endes muss man eben auch immer ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, dass ich jetzt nicht die Leute überfordere. Ja, die müssen auch ein bisschen rangeführt werden. Das gilt auch für die Trainerinnen und Trainer. Wir machen ja viele Aktionen, Austausch, auch internationalen Austausch, auch sich öffnen, dialogbereit sein, auch für die Athleten Tandemlösungen. Nicht fixiert sein auf einen Trainer, sondern wenn der mal ausfällt aufgrund von Krankheit, dass du trotzdem eine gute Betreuung erfährst auf Wettkämpfen, ja. Das ist natürlich, das ist Netzwerken, das ist miteinander sprechen, miteinander reden, sich austauschen und da brauche ich natürlich auch die Bereitschaft bei den Leuten dafür und die ist natürlich durchaus da, aber sie muss auch immer ein bisschen freigeschaufelt werden, weil dieses Misstrauen und das ist so ein bisschen dieses, wenn man, ich sag mal, im Wäschekorb groß geworden ist, dann glaubt man nicht, dass da außerhalb noch ein fruchtbares Land ist, ja, so, da muss man erstmal einmal den ersten Schritt gemacht haben oder andere berichten lassen und so weiter, so, aber wir haben eben eine klare Vorstellung von dem, was wir erreichen wollen, was wir aufbauen wollen und wir sind dabei und das klappt aus meiner Sicht auch schon hervorragend, also wir haben da als Beispiel immer mal Frankfurt Athletics, das ist ja gar nicht das Grundkonzept von Cologne Athletics nach Frankfurt getragen, sondern das ist ja um einen Trainer herum aufgebaut worden. So wie wir auch in Köln das integriert haben, weil wir können uns nicht erlauben, dass wir kompetente Trainerinnen und Trainer aus dem System entlassen oder wegschicken. Ja, dieses Know-how, das wird uns dann nicht zurückgespielt. Also wir müssen die Know-how-Träger bewahren, also auch bei uns behalten.
Hier in Frankfurt,
wenn es keine andere Möglichkeit gibt, bitte.
Hier in Frankfurt Robert Schieferer.
Das ist der Robert Schieferer. Ja, das macht ja, hat ein super Team jetzt um sich herum, ja, im Langsprint, Langhürden. Auch deutsche Meisterinnen und da ist Frankfurt Athletics, jetzt wird sozusagen sukzessive das dann weiter ausgebaut, aber wir haben auch natürlich Trainerinnen, Trainer in der Landschaft, sag ich mal, die jetzt etwas weiter weg wohnen von einem Club, sag ich mal, da sind das Leistungsstützpunkte, ja, in Regensburg oder in Osnabrück, da haben wir dann zukünftig Leistungsstützpunkte, die schon sehr fokussiert sind auf 1-2 Disziplinen, aber genau das, was ich gerade angesprochen habe, dieses leistungsorientierte oder vollkommene, ja, Package sozusagen, geschnürt wird.
Du hast eben auch den Wissensaustausch angesprochen und auch, dass es manchmal schwierig ist, wenn relativ junge Trainerinnen und Trainer schon eine große Verantwortung haben, einfach weil sie die Erfahrung noch nicht haben. Würdest du sagen, ist auch ein Teil deines Konzeptes so dieser Wissensaustausch? Weil ich sag mal, jemand wie Robert Schieferer, der ja auch auf eine sehr lange Trainerlaufbahn zurückblicken kann, auf eine sehr lange erfolgreiche Trainerlaufbahn zurückblicken kann, dass so jemand dann eben auch sein Wissen teilt, also dass auch dieses Netzwerken, dieser Wissensaustausch da innerhalb oder auch außerhalb der Vereine stattfindet. Weil
ja,
zum einen gehen ja die sportlichen Talente verloren, aber zum anderen geht, glaube ich, auch über die Jahre sehr, sehr viel Wissen, sehr, sehr viel Erfahrung verloren und dass man durch ja auch solche sehr bekannte Trainer dann einfach in diese Richtung auch so ein bisschen gegensteuert?
Ja, müssen wir ja machen. Also wir haben aus meiner Sicht uns sehr lange, über 2-3 Jahrzehnte auf den Trainern ausgeruht, die erfolgreich waren und hat man sozusagen die auch, jetzt sind sie aber alle alt, ja, und verrentet oder na, was heißt Rente, haben wir kein Anstellungsverhältnis als Trainer, so, aber meistens nicht, aber die sind halt bald nicht mehr auf der Bühne, so, und dann haben wir eine Lücke von 30-40 Jahren und dann kommen die Jungtrainer rein, weil die Posten frei werden und da findet auch nicht mehr so viel Austausch statt, so, und wenn ich dann auch gleichzeitig dann schon eben den Orden umgehängt bekomme, dann ist es auch nicht selbstverdienlich, wenn ich dann noch anfange zu sagen, ja komm, bring mir mal die Disziplin bei, ne, so. Das ist, also dieser Austausch und Wissensteilung ist immens wichtig. Und deswegen, viele sagen ja auch irgendwie, wir sind in einer Konkurrenzsituation, auch zwischen Vereinen und so, das sehe ich ja überhaupt nicht. Wir müssen alle an einem Strang ziehen und wollen die Leichtathletik insgesamt verbessern. kann man jetzt drüber streiten, was die Verbesserung wie die aussieht und wo, aber letzten Endes ist dieser Dialog, das Miteinander reden und nicht nur das Übereinander, sondern miteinander reden und sich austauschen, ist immens wichtig. Das fordert natürlich aber auch eine gewisse Selbstbewusstheit oder Selbstvertrauen. Und dann haben wir natürlich die Situation, dass man auch dann fühlen kann, warum viele es nicht machen, ja, weil sie vielleicht Angst haben, enttarnt zu werden, entlarvt zu werden, dass sie vielleicht nicht wollen, dass andere doch irgendwie noch ein bisschen mehr Know-how haben, mehr Erfahrung haben. Aber es ist aus meiner Sicht relativ leicht, wenn man auch gut zuhören kann. Nimm mal, mach du mal einen Podcast mit einem erfahrenen, erfolgreichen Trainer und lass den einfach mal 1,5 Stunden Monolog sprechen. Das ist wertvoller, für viele, viele wertvoller, als da der mal eine B-Trainer-Ausbildung oder A-Trainer-Ausbildung machst. Ja, das ist so für eine Disziplin, sage ich jetzt mal. Ne? So in dem, wo es dann wirklich um die letzten 10-20% geht. So, und ich hatte auch schon die Idee, dass man einfach sagt, komm, ich kenne ja viele gute Trainerinnen und Trainer. Ich mache auch keine Podcast-Serie, aber ich mache irgendwie mal so ein bisschen auf Tonträger. Ja, wir machen mal einfach ein 2-stündiges Interview und erzähl mal. So, und das ist Gold wert. Ja, das ist einfach Gold wert. So. Und auch nicht nur der Austausch zwischen Trainern und Trainern, auch der Austausch anderen Dienstleistern, ja, in dem System, auch der Austausch der Athleten ist wichtig. Wir haben eine Individualsportart, aber letzten Endes haben wir auch nur eine gewisse Überlebenschance, wenn wir dieses Team, den Teamgeist und auch die Mannschaften mit nach vorne stellen, ja, und nicht immer, weil wir werden keine große Zukunft haben, wenn es immer nur darum geht, in der Bewertung gut oder schlecht, ob die Person, der Athlet, die Athletin jetzt irgendwie den Rekord geschafft hat. Ja, das ist, wir haben ja mittlerweile schon eher die Tendenz, dass die meisten dran kaputt gehen, ja, dass sie einfach nicht diesen Leistungsdruck standhalten können. Und ich halte ihn auch für völlig überflüssig. Also
ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit, mit der die Leichtathletik zu kämpfen hat. Weil in Ballsportarten, Spielsportarten geht es am Ende des Tages ja auch nicht darum, immer einen neuen Rekord zu brechen, x Tore geschossen zu haben, sondern da geht es um andere Dinge. Und da liegt tatsächlich oft noch immer der Fokus in der Leichtathletik oder in solchen Wettkampfsportarten doch auf diesen Messwerten, diesen Vergleichswerten, diesen Rekorden. Und nur wenn ein neuer Rekord aufgestellt wurde, dann ist es tatsächlich auch was wert. Das halte ich tatsächlich auch für schwierig.
Ja, weil es einfach auch einfach ist, ja. Jeder kann sehen, ob eine 3,28 jetzt ein neuer Rekord ist oder nicht. Ja, und wir machen ja auch den Fehler, dass wir bei einer Übertragung auch sofort nach dem Einlauf einer deutschen Meisterschaft irgendwie der Weltrekord hochgehalten wird. Also ein Schwachsinn im Grunde genommen. Ja, aber das ist unsere Sozialisierung. Ja, so sind wir groß geworden. Ne? Rekorde, schneller, höher, weiter. Ne? Beim Fußball guckt keiner darauf, ob jetzt der Müller, sag ich mal, ohne den Ball die 30 Meter in dem Spiel mit Rekordzeit gelaufen ist. Interessiert gar nicht. Ja, das ist so. Aber wir messen immer alles daran, so, und wir messen alles daran. Und jetzt auch noch jetzt unabhängig von der allgemeinen Diskussion mit der Erweiterungszone, ja, auch dort eigentlich ist der Trend wieder nochmal die wahre Weite messen zu wollen, ja. So, nicht jetzt irgendwie noch 3 Zentimeter verschenkt und so weiter Abzug, sondern auch hier ist es tatsächlich 8,95 Meter oder haben wir jetzt schon die 8,96 erreicht. So, ja, ist gut, ist schön, freut man sich, ja, aber da machen wir uns alle platt mit, ja, das ist so, das kann nicht das Zukunftsmodell sein, so werden wir nicht überleben im Konzert aller Sportarten, werden wir so einfach nicht überleben, das betrifft auch andere olympische Sportarten, Kernsportarten, schneller, höher, weiter, Bandmaß und Zeituhr, Zeit nehmen, Stoppuhr und alles darauf fokussieren und zu bewerten vor allem, wird uns nicht weiterbringen. Da werden wir auch gerade in Deutschland die ersten Verlierer sein. Und wir sind ja schon die Verlierer. Ja? Also wir müssen andere Konzepte finden. Da bin ich auch im Veranstaltungsformat drin sozusagen, wo das eben nicht mehr die erste Rolle spielt. Das kann es nicht. Ja? Und wir sehen ja auch in Bekanntheitsgrad oder beziehungsweise auch in der Attraktivität von einzelnen Sportlerinnen und Sportlern, es ist am Ende auch nicht, ob die Person Inhaber eines Weltrekords ist oder nicht. Ja. Wir sind so attraktiv als Sportart und auch die das machen letzten Endes. Wir irren uns dort letzten Endes. Wir werden nicht den Geschmack bedienen der Bevölkerung, ja, der Zuschauer, wenn wir tatsächlich immer alles auf den Rekord beziehen. Ja. Die Zuschauer würden gar nicht drüber nachdenken, welcher Weltrekord oder deutscher Rekord es da auf der Strecke gibt, wenn nicht diese blöde Tafel hochgehalten wird oder es im Display erscheint. Ja, also wir induzieren Bedürfnisse und die sind völlig kontraproduktiv für unser Wachstum, ja, und für unsere Attraktivität.
Dass man die Dramatik einfach aus ganz anderen Situationen herausziehen kann als aus irgendwelchen Rekorden, die gebrochen werden oder nicht. Also die Spannung aus Wettkämpfen kann man aus vielen Sachen herausziehen, unabhängig von Zeiten, Weiten oder solchen anderen Messwerten.
Kann man, die Attraktivität, und wie gesagt, wir machen ja unsere letzten Beteiligten ja auch noch irgendwie kaputt, ja, wenn die ständig das Gefühl haben, und das ist ja auch dieses Belohnungssystem hier, man geht in die Saison rein, weil man jetzt die 3,45 laufen muss, ja, oder weil man jetzt die 6,40 Meter springen muss, damit ich zumindest mich wieder für ein Jahr gerettet habe, ja, so. Und danach hört die Welt auch auf, ja, das interessiert mich nicht mehr, ob ich dann noch bei Olympischen Spielen bin, ja, okay, nehme ich halt noch mit, aber ich habe ja mein eigenes Ziel, habe ich jetzt schon erreicht, ja, und wir haben ja auch, das ist ja auch nicht Spiegelbild der Wirklichkeit, also es funktioniert ja auch nicht, wir haben ja tatsächlich statistisch gesehen ständig nur 15-20%, die eine Saisonbestleistung schaffen bei ihrem Höhepunkt. So, und ich möchte ja nicht, dass wir nur ein, zwei Höhepunkte im Jahr haben als Leichtathlet, weil das interessiert nachher auch keinen. Ja, das kann ich ein, zwei Tage verwerten, dann nicht mehr. Wir brauchen ja eine viel größere Aufmerksamkeit durch Präsenz und Frequenz in dem, was wir anbieten und was wir zeigen. Und allein dann müsste ich schon darüber nachdenken, dass ich hier nicht alle zwei Wochen Rekorde brechen kann, sondern ich brauche ein Niveau 90% plus, ein hohes Leistungsniveau, auf dem ich mich dann befinden muss oder halten muss. Und das kann ich jederzeit in verschiedenen Veranstaltungsformaten auch ausspielen. Und wenn ich das Ganze noch zusammenbringe mit den attraktiven Elementen einer Mannschaftssportart oder einer Ballsportart, dann habe ich eben genau das, worauf ich ja auch hinauslaufe. Und das ist ja auch praktisch dann auch die Brücke zu dem Franchise-System und zu den ganzen Athletics-Clubs in den Großstädten, in der Leichtathletik-Liga.
Das wäre meine Frage. Also du hast die Präsenz angesprochen, die mehr vorhanden sein muss. Also der nächste Step wäre oder ist dann in den kommenden Jahren die German Athletics Leichtathletik Liga?
Ja.
Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann solltet ihr den Podcast abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst.